BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser börsentechnisch-historischen Woche wieder mit dabei sind.
The debut of SpaceX on the Nasdaq just set the record.
On the largest initial public offering, or IPO, in stock market history.
The peak of this AI bubble.
This is a critical company in the middle of the biggest industrial revolution we've ever had.
Wieso haben wir eigentlich solche großen Börsengänge nur in den USA? Warum gelingt es uns nicht in Deutschland, Unternehmen von klein so groß zu bekommen, dass sie mit solch einer Bewertung an die Märkte gehen können? Nein, es muss nicht gleich so groß sein wie SpaceX, aber so ein Anthropic wäre ja auch nicht schlecht, könnte man etwas schmunzelnd sagen. Und dieser Frage gehen wir heute nach. Was passiert eigentlich, um im Bild zu bleiben, mit den vielen Startups, die wir am Anfang gut finanzieren, die wir aber nicht richtig groß bekommen in Deutschland? Für mich ist das so ein Bild wie so Schildkröten, die quasi aus ihrem Nest schlüpfen und Richtung Meer laufen. Einige der Schildkröten sind zu schwach, die werden nicht durchfinanziert, die sind nicht gut. Einige würden es bis zum Meer schaffen, sie werden zwischendurch aber von den Vögeln gefressen. Entweder indem große Konzerne sie übernehmen oder aber indem eben Finanzinvestoren kommen, Kapitalgeber kommen außerhalb von Deutschland und sagen, wir machen das gerne und by the way, du musst doch dann versuchen, in den USA eine Börse zu bekommen oder in den USA einen Exit zu machen, weil dort winken die höheren Bewertungen. Was können wir also tun, um das besser zu machen? Ich finde das eine hochrelevante Frage, gerade für eine deutsche Volkswirtschaft, die ja den traditionellen Industrien, wie wir wissen, massiv unter Druck steht. Liegt hier nicht eine Chance? Liegt nicht hier eine große Hausaufgabe auch für die Politik? Ich finde ja, hochspannend finde ich es, hoffentlich Sie auch. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured by Handelsblatt.
Für KMUs kann die Geschäftswelt wie ein undurchdringlicher Dschungel wirken. Ein Ökosystem voller Lebendigkeit und Chancen, ja, aber auch voller unvorhersehbarer Gefahren und plötzlich auftauchender Risiken. Und seid ehrlich, im aktuellen wirtschaftlichen und geopolitischen Klima wird dieser Dschungel immer dichter, immer unberechenbarer. Es geht nicht mehr nur um die klassische unbezahlte Rechnung, die im Dickicht der Buchhaltung lauert. Es sind die zunehmend unzuverlässigen Kunden, die unerwartet zur Gefahr werden. Es sind die zweite und dritte Insolvenzwelle bei Partnern. Es ist die allgegenwärtige Unsicherheit, die ihre Pläne über Nacht zunichte machen kann. Wie navigieren Sie sicher durch diese sich ständig verändernde Landschaft? Sie brauchen einen erfahrenen Begleiter. Allianz Trade kennt sich in diesem Dschungel aus. Allianz Trade ist der Partner, der Ihnen hilft, Risiken nicht nur zu erkennen, sondern mit intelligenten Lösungen zu begegnen. Produkte wie die Forderungsausfallversicherung oder Bürgschaften von Allianz Trade schützen wirksam vor unbezahlten Rechnungen, bewerten die Bonität Ihrer potenziellen Kunden und geben Ihnen die nötige Sicherheit, damit Sie sich auf Ihr Wachstum konzentrieren können. Finden Sie Ihren Begleiter. Erfahren Sie mehr in den Shownotes oder unter allianz-trade.de/BTO.
SpaceX und die Weltbörsen hatten also am Freitag ihren großen Moment. Der größte Börsengang der Weltgeschichte.
And let me tell you, if people had told me this was going to happen, I was like, man, you must be smoking some really good crack. Because I think this company's going to fail. I mean, I gave SpaceX less than a 10% chance of succeeding at all, to be clear. In fact, I told people this. I said, look, we're probably going to fail, but, you know, we should give it a try, because if we don't, if there's not a new company that enters space, we will never be a truly space-faring civilization. SpaceX wants to be able to take you to the moon, take you to Mars, and ultimately beyond. I'm confident at this point that with the incredible team that we have here at SpaceX, that we will do that for you. There are always problems on Earth. There are always things that we wish to be better, that we want to solve here on Earth, and we should solve them. But there also have to be things that get you excited about the future, that make you glad to wake up in the morning, because you can't wait to see what happens next. And that's the future that SpaceX wants to bring to you. Yeah.
Tja, SpaceX ist auf jeden Fall eine Erfolgsgeschichte. Egal, ob es sich nun als Investment für die Käufer der Aktie lohnt oder nicht. Doch wie wurde SpaceX eigentlich so groß? Wir hatten mit Rainer Zittelmann eine Folge, wo er klargemacht hat, worin die kommerziellen Erfolge liegen von SpaceX. Eben in der massiven Beschleunigung und vor allem Verbilligung der Raumfahrt. Verglichen mit dem, was die NASA in den 50 Jahren zuvor geschafft hat. Voraussetzung für diesen Erfolg war aber nicht nur die Kreativität, die Ingenieurkunst der Mitarbeiter von SpaceX und von Elon Musk, sondern natürlich auch die Verfügbarkeit von Kapital, von Risikokapital. Und da sind wir schon bei einem ganz großen Unterschied zwischen den USA und Europa und leider auch namentlich Deutschland. Bei uns in Deutschland hat Risikokapital nicht unbedingt einen guten Ruf. Mit dazu beigetragen hat ein ehemaliger SPD-Parteivorsitzender. Wir erinnern uns an Franz Müntefering, der im November 2004 einen Vortrag hielt bei der Friedrich-Ebert-Stiftung mit dem Titel Freiheit und Verantwortung. Es war die Grundsatzrede zum zukünftigen SPD-Parteiprogramm. Groß die Schlagzeilen kam der Vortrag erst im April 2005, als Müntefering in einem Interview mit der Bild am Sonntag seine Gedanken so zugespitzt hat. Ich zitiere: Manche Finanzinvestoren verschwenden keinen Gedanken an die Menschen, deren Arbeitsplätze sie vernichten. Sie bleiben anonym, haben kein Gesicht, fallen wie Heuschreckenschwärme über Unternehmen her, grasen sie ab und ziehen weiter. Jetzt spielt es keine Rolle, dass die SPD, dass Politik zwischen Finanzinvestoren und Venture Capital Fonds und so weiter nicht richtig unterscheiden kann. Beide haben ihre Existenzberechtigung, wie wir heute noch sehen werden. So oder so gipfelte das Ganze damals im April 2005 in einer Art SPD-internen Heuschreckenliste. Die wurde angeblich ungewollt veröffentlicht. Ich persönlich glaube sowas ja nicht und war in jeder Zeitung. 11 Unternehmen tauchten damals auf. KKR, übrigens der Begründer, beziehungsweise nicht der Begründer, war einer der führenden Vertreter von Private Equity. Apex, Goldman Sachs, VC Partners, Carlyle Group, Advent International, Permira, Blackstone, CVC Capital Partners, Saban Capital Group und die kleine deutsche WCM. Die alle standen quasi auf der schwarzen Liste der SPD als Heuschrecken. 2 Jahre später, bei einer Diskussionsrunde der Zeit, hat Müntefering dann von seiner Kritik nichts zurückgenommen. Im Gegenteil.
Und ich bleibe auch dabei. Wir haben eine Finanzindustrie auf der Welt, die hat mit Unternehmertum eigentlich nichts mehr zu tun. Da ist ganz viel Geld unterwegs, das soll schnell viel mehr neues Geld bringen. Und die Methoden, mit denen man das versucht, sind ziemlich rabiat, zu Lasten der Arbeitnehmer. Die Arbeitnehmer sehen das. Und die Menschen fragen mich, habt ihr das eigentlich im Griff? Ich sage, nee, das haben wir nicht im Griff. Ich habe die Anmerkung damals nicht gemacht, um irgendwelche Hedgefonds zu ärgern, sondern ich habe sie gemacht, weil ich Sorge habe um die Demokratie. Das ist ja, ich wundere mich manchmal, wieso ich damals schon auf die Idee gekommen bin. Jetzt kommen alle an und sagen, eigentlich hat er recht. Das mit den Heuschrecken, da muss sich keiner beleidigt fühlen. Als katholischer Junge habe ich diese Geschichte mit den Heuschreckenschwärmen gekannt aus dem alten Ägypten. Und ich fand das schön plastisch. Man muss ja, alle haben verstanden, was ich meinte. Das ist doch schon was wert.
Aber hören Sie. Also wenn ich eine Heuschrecke wäre, wäre ich schon beleidigt, weil das war eine von den 10 Plagen, nicht?
Ja, das ist mindestens so. Ja.
Das Lieblingsbeispiel von Müntefering war ein Unternehmen aus Düsseldorf, die Grohe AG. Wir kennen die Firma, die stellt Sanitärarmaturen her, hat eine lange Mittelstandstradition und mehrere tausend Beschäftigte. 1999 hatte die Familie Grohe die Firma an BC Capital Partners verkauft. Später, im Jahr 2004, verkaufte BC Partners das Unternehmen weiter an die Texas Pacific Group und die Credit Suisse. Im Jahr 2005, als Müntefering das sagt, war Grohe also das Lehrstück, an dem sich die deutsche Öffentlichkeit mit dem Begriff der Heuschrecke abgearbeitet hat. Heute, 21 Jahre später, lohnt der Faktencheck. Mittlerweile gehört das Unternehmen seit über 10 Jahren dem japanischen Konzern Lixil und ist deutlich gewachsen. Es ist immer noch ein globaler Marktführer im Sanitärbereich, sitzt weiterhin in Düsseldorf, hat weiterhin mehrere tausend Mitarbeiter, hat 3 Forschungs- und Entwicklungszentren und ist in über 130 Ländern präsent. Die Heuschrecken haben das Unternehmen offensichtlich nicht ausgesaugt. Im Gegenteil, sie haben es fitter gemacht für die Zukunft.
Bei BTO ist der Blick unter die Oberfläche nicht nur Branding, er ist schon immer Teil unserer DNA. Dabei ist entscheidend, Informationen und Zusammenhänge jenseits des Offensichtlichen zu erkennen und sie in den aktuellen wirtschafts- und finanzpolitischen Kontext einzuordnen. In einer Zeit, in der Märkte, Technologien und geopolitische Entwicklungen immer komplexer werden, reichen reine Analysen nicht aus. Führungskräfte brauchen Klarheit, Orientierung und Strategien, die nicht nur auf dem Papier überzeugen, sondern vor allem in der Praxis funktionieren. Genau hier setzt unser heutiger Sponsorpartner EY Parthenon an. Als Strategie- und Transaktionsberatung von EY unterstützt EY Parthenon Unternehmen dabei, Veränderungen besser zu verstehen, in unsicherem Umfeld Chancen zu erkennen und entschlossen zu handeln. EY Parthenon verbindet dabei tiefes Branchenwissen, innovative KI-gestützte Technologie, analytisches Denken und eine Investorenperspektive. Durch die Kombination von Transformation, Strategie, Transaktionen und Corporate Finance liefert EY Parthenon mit weltweit mehr als 25.000 Mitarbeitenden nicht nur echten Mehrwert, sondern denkt strategische Beratung neu. So hilft EY Parthenon Unternehmen auch in Zeiten zunehmender Disruptionen ihre Zukunft mit Zuversicht zu gestalten. Nehmen Sie Kontakt auf und erfahren Sie mehr unter ey.com/parthenon.
Aus persönlichen Kontakten weiß ich, dass damals nicht wenige aus der Branche auch persönlich angefasst waren. Denn es waren ja nicht nur die Firmennamen veröffentlicht worden, sondern auch die Namen der jeweiligen Geschäftsführer. Mittlerweile hat sich das grundlegend geändert. Mittlerweile findet der wohl größte weltweite Branchentreff jedes Jahr in Berlin statt. So auch in der vergangenen Woche. Die sogenannte Super Return International, die größte Private Equity Konferenz, glänzte erneut mit Superlativen. Über 6.000 Teilnehmer aus mehr als 80 Ländern. Über 2.000 sogenannte Limited Partners. Das sind die institutionellen Geldgeber wie Versicherer, Pensionsfonds und Staatsfonds, die das Geld selber nicht aktiv managen, sondern eben den Managern das Geld zur Verfügung stellen. Und die vertretenen 2.000 standen immerhin für ungefähr 50 Billionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen. Es waren über 3.000 sogenannte General Partners vor Ort, also die Fondsmanager, die das Geld investieren. Und es gab über 500 Sprecher mit sehr prominenten Namen, wie beispielsweise David Rubenstein von Carlyle oder Orlando Bravo oder Rob Lucas. Das ist nicht irgendeine Konferenz. Es ist die jährliche Jahresversammlung des globalen Privatkapitals. Und ich amüsiere mich immer ein bisschen, weil ich denke mir so, wieso ausgerechnet Berlin? Hier kommen quasi die Vertreter des Kapitalismus in eine Stadt, die bekanntlich alles daran setzt, eine sozialistische Stadt zu werden. Aber ich freue mich, dass das passiert. Denn wir wissen, die deutsche Wirtschaft braucht dringend mehr Neues. Die deutsche Wirtschaft braucht dringend mehr neue Industrien, Unternehmen, Startups. Und das alles erfordert Geld. In drei Dimensionen brauchen wir das Geld. Zum einen mit Blick auf die bereits angesprochenen Startups. Diese brauchen Geld zum Wachsen, um zu großen Unternehmen zu werden, die entsprechend Arbeitsplätze und Wohlstand schaffen. Wir brauchen aber auch Geld für die Infrastruktur, die letztlich wohl nur in Form von sogenannten Public-Private Partnerships ausreichend schnell saniert und ausgebaut werden kann. Und letztlich haben wir ein großes Problem im Mittelstand. Wir stehen vor einer Welle an Unternehmen, wo Nachfolgethemen anstehen. Und hier werden wir Private Equity, privates Kapital brauchen, um diese Unternehmen weiterführen zu können. In allen drei Dimensionen können Finanzinvestoren einen wichtigen Beitrag leisten. Doch wie schaut es zurzeit in Deutschland bei dem Thema aus? Es gibt von der Bitkom einen sogenannten Startup Report 2026, den ich Shownotes verlinkt habe. Und der dokumentiert, was deutsche Gründer aktuell erleben. 48% der deutschen Startups gaben in der Umfrage an, in diesem Jahr eine Kapitalaufnahme zu planen und wollen dabei im Schnitt rund 4 Millionen Euro einwerben. Dabei halten nur 17% der Startups das hiesige Kapitalangebot, das sogenannte Venture Capital Angebot, für ausreichend. Die Konsequenz? Inzwischen erwägt rund jedes vierte deutsche Startup, das Land zu verlassen, weil es hierzulande glaubt, die Wachstumsfinanzierung nicht sichern zu können. Es gibt eine zweite Dimension. Die Volkswirte, der Kreditanstalt für Wiederaufbau, haben in ihrem Venture Capital Dashboard festgestellt, woher die 1,7 Milliarden Euro Wagniskapital im ersten Quartal 2026 kamen. Sie kamen zu 75% aus dem Ausland, alleine 34% von US-Investoren. Die wirtschaftspolitischen Folgen sind klar, aber unerfreulich. Wer in Deutschland gegründet hat und in der Wachstumsphase Geld aus Kalifornien oder New York annimmt, der nimmt damit oft auch die Auflage in Kauf, das Unternehmen dorthin zu verlagern. Das leuchtet auch ein, denn es gibt deutlich höhere Bewertungen beim Verkauf oder Börsengang in den USA als in Europa. Die Folge ist ein dramatischer Wertschöpfungsverlust für Deutschland. Wir haben die Idee, wir haben die Innovation, wir haben das Geschäftsmodell, wir haben die Gründer, weil wir schaffen es nicht, es groß zu machen. Das wollen einige ändern. So das German Venture and Growth Forum, gegründet von 24 deutschen Fonds, die zusammen rund 27 Milliarden Euro verwalten. Die haben ein Playbook vorgelegt, wie man es besser machen könnte. Und Wirtschaftsministerin Reiche hat bei einer Veranstaltung von Table Media, die am Rande der Super Return stattgefunden hat, in einer Rede die Kernpunkte aufgegriffen.
Aber an Geld fehlt es uns eigentlich nicht. Deutsche institutionelle Anleger verwalten 2,8 Billionen Euro an Vermögen. Und trotzdem fließen nur etwa 0,15% unseres BIPs in Wagniskapital. Deutsche institutionelle Anleger halten im Schnitt rund 0,1% ihres Vermögens in Venturekapital. Vergleichbare Investoren in den USA liegen bei 2%. Das ist ein Faktor von 20. Und daraus ergibt sich für Deutschland eine strukturelle Finanzierungslücke von fast 30 Milliarden Euro pro Jahr.
Fünf Zahlen reichen aus, um zu verstehen, wo wir in Deutschland tatsächlich stehen. So allokieren wir rund 0,15% des Bruttoinlandsproduktes in Wachstumskapital. In den USA liegt der Wert bei 0,8%. Das heißt, fünfmal so hoch. Deutsche Versicherer, Pensionskassen und Stiftungen verwalten zusammen rund 2.800 Milliarden Euro und investieren im Schnitt rund 400 Millionen Euro davon in europäische Venture- und Growth-Fonds. Also 0,1%. Würden Sie 2% allokieren, wie das bei US-Pensionsfonds üblich ist, entspräche dies 14 Milliarden Euro pro Jahr für deutsche oder europäische Wachstumsunternehmen. Das könnte man mobilisieren, ohne jegliche Sondervermögen und ohne Staatsgarantie. Und dabei ist es nicht so, dass europäische Venture- und Growth-Fonds strukturell eine schlechte Rendite erwirtschaften würden. Laut Cambridge Associates liegt die jährliche Rendite mit 14-18% ungefähr auf dem Niveau der US-Pendants. Aufmerksame Hörer werden jetzt einwenden: Moment mal, wir haben doch da in früheren Podcasts anderes gehört, Stichwort Kosten des Scheiterns. Das stimmt. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass Fonds hierzulande strukturell eine geringere Rendite haben, weil eben die Kosten des Scheiterns zu hoch sind. Wie gesagt, so oder so ist es aber klar, wir haben hier ein Potenzial, besser zu werden, und die Finanzierungsmöglichkeiten von Unternehmen zu verbessern, heißt ja nicht, dass man nicht auch gleichzeitig an realwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, Stichwort Kündigungsschutz, auch etwas tun sollte. Dort nun zum letzten Punkt, um zu verstehen, wo Deutschland steht. Die deutschen Pensionsfonds, die ich gerade angesprochen habe, erwirtschaften real eine negative 5-Jahres-Rendite und das bei einer Aktienquote von nur 7%. Wir haben es also dringend nötig, nicht nur mehr Geld auf Wagniskapital zu allokieren, generell müssen die Pensionsfonds ermöglichen, mehr in realwirtschaftliche Assets wie auch Aktien investieren zu können. Wir sind also ein Land mit extrem viel Anlagekapital, 2,8 Billionen Euro stehen im Raum, und wir müssen, wenn es um Wachstumsfinanzierung geht, in Kalifornien nach Geld suchen. Das haben wir in der letzten Woche auch am Beispiel von Neura Robotics gesehen.
At Neura, we're creating a future where physical AI takes on demanding and repetitive tasks. Technology designed to support us. Lifting what holds us back.
Neura Robotics, eine Robotikfirma aus Metzingen, hat bei Investoren eine Rekordsumme eingesammelt, und zwar 1,4 Milliarden US-Dollar, wie das Handelsblatt am letzten Donnerstag berichtete. Wo kam das Geld her? Nun, das Geld kam von Tesla, Amazon, Nvidia und Qualcomm. Ja, am Anfang waren es deutsche Venture-Fonds, die investiert haben. Ja, auch deutsche Unternehmen wie Bosch sind ein bisschen beteiligt. Aber wir sehen, die großen Kapitalgeber kamen auch hier aus den USA. Und es bleibt abzuwarten, ob das Unternehmen dauerhaft dann in Deutschland bleibt und wie die Zukunft ausschaut. Es ist erfreulich für das Unternehmen, das Geld bekommen zu haben. Es spricht für deutsche Innovationskraft, aber es unterstreicht erneut, wie groß die Abhängigkeit eben ist von Geld aus dem Ausland. Das Ganze hat Wirtschaftsministerin Reiche am Rande der Veranstaltung von Table Media ebenfalls klar als Problem erkannt.
Wir haben also die Substanz. Wir haben eine einzigartige industrielle Basis. Wir haben Forschungsinstitute auf Weltniveau. Wir haben als einziges G7-Land nach wie vor AAA-Rating. Und entgegen mancher Erzählung, wir haben tatsächlich auch das nötige Kapital. Aber das ist kein Grund, sich auf die Schultern zu klopfen. Überhaupt gar nicht.
Und sie erklärt auch, warum.
Besonders schwierig ist der sogenannte Funding Cliff, also der Anteil der Startups, die überhaupt eine erste Finanzierung erhalten. Die ist übrigens in Europa und in den USA jeweils gleich groß. Es ist sogar so, dass Europa in der Lage ist, in der ersten und zweiten Serie weit mehr Unternehmen zu funden. Wir verlieren dann im dritten oder vierten Schritt, da wo es in die großen Kapitalrunden über 100 Millionen Euro geht.
Und genau darauf kommt es an.
Und aus deutscher Sicht bedeutet das, dass 3/4 des Wachstums- und des Spätphasenkapitals für unsere erfolgreichsten Tech-Unternehmen heute aus dem Ausland kommt. In früheren Runden, ich sagte es, sind unsere Unternehmen stark europäisch finanziert. Bei Tickets dann über 100 Millionen Euro sinkt der Anteil auf 30% und er liegt dann in den USA schon bei 40%. Und mit jedem dieser Fälle wandert IP, wandert Kontrolle, wandert Wachstum und vor allem ein wesentlicher Hebel für unser eigenes Wachstum aus Europa ab.
Wir sehen also, die Politik könnte durchaus etwas ändern. So fordert der Bundesverband Beteiligungskapital, die Interessensvertretung der Venture Capital und Private Equity Branche in Deutschland, schon lange konkrete Verbesserungen. Zum einen geht es eben um das bereits angesprochene Tal des Todes. Das Tal des Todes ist für mich dieses Bild von den Schildkröten, welches Sie am Anfang des Podcasts gehört haben. Wir gründen vergleichsweise gut. Wir haben sogar einen Zuwachs an Startups. Und auch die Frühphasenfinanzierung über Business Angels und sogenannte Seed-Fonds funktioniert ganz gut. Kritisch wird es dann bei den Finanzierungsrunden 2, 3 und 4, also bei den großen Wachstumsrunden, in denen entschieden wird, ob ein Unternehmen zum Champion skaliert oder verkauft werden muss. Hier langen die Fondsgrößen der deutschen Investoren nicht. Wer in Deutschland in dieser Phase steht, schaut deshalb nach Kalifornien oder New York, neuerdings aber auch nach Riyadh und Dubai. Ein zweites Problem ist das Steuerproblem. Im gleich nachfolgenden Interview wird es als Mutter aller Probleme charakterisiert. Das liegt daran, dass in Deutschland sogenannte vermögensverwaltende Strukturen der Gewerbesteuer unterliegen. Praktisch jeder relevante Venture Capital Fonds, der in Deutschland investiert, wird deshalb über eine Luxemburger Struktur aufgesetzt. Das Ganze basiert noch auf einer Steuerpraxis aus einem BMF-Schreiben aus dem Jahr 1999 und führt zu einem erheblichen Nachteil. Frankreich, Großbritannien und die Niederlande haben bereits ein steuerneutrales Regime etabliert. Die Ampel hatte übrigens einen Gesetzentwurf zur Reform genau am Tag des Koalitionsbruchs auf der Tagesordnung. Es kam dann nicht mehr dazu. Drittens, es gibt auch fehlende Vehikel. Wenn ein australischer Pensionsfonds 500 Millionen Euro in deutsche Infrastruktur investieren will, sei es Schienennetz, Schulen, Kasernen oder für die Energiewende, dann findet er in Deutschland keine Public-Private-Partnership-Strukturen, in die er sein Geld einbringen kann. Ich denke, es lohnt sich generell, die Lage von Beteiligungskapital in Deutschland mit einem Gespräch zu vertiefen. Und genau das mache ich jetzt gleich mit Ulrike Hinrichs, der Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes Beteiligungskapital.
Viele schauen beim Trading zuerst auf die Strategie. Dabei wird oft vergessen, dass auch die Ausführung selbst einen Unterschied machen kann. Also, wie schnell wird ein Trade ausgeführt, wie eng sind die Spreads und wie direkt ist eigentlich der Marktzugang? Genau an dem Punkt setzt TradeGate Direct an. Die App richtet sich an aktive und erfahrene Trader, die bewusst handeln und mehr Kontrolle über ihre Orders haben möchten. Gehandelt wird direkt über die TradeGate BSX ohne externe Intermediäre zwischen Order und Börse. Gerade bei häufigerem Trading spielen Themen wie Liquidität, Spreads oder Slippage eine größere Rolle, als viele denken. Deshalb setzt TradeGate Direct auf transparente Ausführung, professionelle Ordertypen und tiefe Performance-Reportings, mit denen sich das eigene Trading detaillierter auswerten lässt. TradeGate Direct wurde bereits zweimal in Folge von Stiftung Warentest als Kostensieger ausgezeichnet. Dazu kommen lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr und dauerhaft kostenfreies Trading. Marktübliche Spreads können natürlich anfallen. Hinter der Trading-App steht die Berliner TradeGate AG, ein Unternehmen mit über 30 Jahren Erfahrung im Finanzmarktbereich. Wenn Sie sich das anschauen möchten, unter tradegate.direct finden Sie alle Informationen zur App und den Funktionen. Den Link gibt's in den Shownotes.
Bevor wir zu einem Gespräch mit Frau Hinrichs kommen, noch dieser kurze Hinweis für alle Hörer und Hörer von WTO, die noch kein Abonnement des Handelsblatts haben. Zurzeit gibt es die Möglichkeit, Handelsblatt Premium für 4 Wochen lang für nur 1 Euro zu testen. Mehr Informationen finden Sie unter handelsblatt.com/mehrperspektiven und wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Ulrike Hinrichs.
Ulrike Hinrichs ist seit 2011 Hauptgeschäftsführerin und Vorstandsmitglied des Bundesverbandes Beteiligungskapital in Berlin, der Interessenvertretung der Beteiligungs-Venture Capital und Private Equity Branche in Deutschland. Sie hat Rechtswissenschaften studiert und ist Volljuristin. Vor ihrer Tätigkeit beim BVK war sie an leitender Stelle in 2 Bundesministerien tätig, unter anderem als Kommunikationschefin eines Bundesministers. Davor arbeitete sie als Korrespondentin und Fernsehjournalistin für das ZDF in Bonn und Berlin. Sie sitzt im Beirat Junge Digitale Wirtschaft des Bundeswirtschaftsministeriums und schreibt regelmäßig für die FAZ, das Handelsblatt und die einschlägige Fachpresse.
Sehr geehrte Frau Hinrichs, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Ja, danke, Herr Stelter, dass Sie mich eingeladen haben.
Ja, ich habe Sie ja auch nicht ohne Hintergrund eingeladen, sondern wir haben ja, wie wir wissen, in Deutschland ein bisschen, sagen wir so, herausfordernde wirtschaftliche Lage, lassen wir so formulieren. Wir wissen ja, 6 Jahre Stagnation, wahrscheinlich demnächst 7 Jahre Stagnation. Große Hoffnung auf Besserung gibt's nicht. Gleichzeitig haben wir das Phänomen, dass wir im Prinzip auf der einen Seite alte Industrien haben, die unter Druck sind und gleichzeitig neue Industrien haben, die sich schwer tun. Wir tun es schwer, neue Geschäfte zu entwickeln. Und da kommt oftmals immer das Thema, ja, es mangelt jetzt an Kapital. Nach dem Motto, ja, wir haben nicht genug Geld für neue Gründungen. Die Unternehmen kriegen welches Startkapital, aber irgendwann sind sie größer und brauchen mehr Geld. Und dann muss man nach Amerika gehen und so weiter und so fort. Jetzt sind Sie ja nicht nur die Vertreterin derjenigen, die sich quasi um Venture kümmern, sondern auch natürlich derjenigen, der Heuschrecken, sagen wir mal, um einen früheren Minister zu zitieren. Wie blickt man denn so als Vertreter der Finanzinvestoren, der Finanzszene auf den Standort Deutschland? Ist das jetzt, wo Sie sagen, eigentlich ist alles klar, wir würden gerne mehr machen, oder sagen Sie, stimmt alles gar nicht, wir machen eine ganze Menge und mein Bild ist falsch? Also was ist so die Rolle der Finanzinvestoren und was ist sozusagen der Blick, den Sie haben auf Deutschland heutzutage?
Ja, ich finde, dass sich der Blick total geändert hat, selbst in meinen 15 Jahren. Also ich bin jetzt 15 Jahre Chefin des Verbandes und als ich anfing, hatten wir auch bei uns als Mitglieder im Verband nur eine Handvoll Venture Capital Fonds. Also wenn es 10 ernstzunehmende waren, waren es viel. Heute ist es so, dass wir fast 80 haben, die sich bei uns versammelt haben. Und im Bereich Private Equity hat sich eigentlich gar nicht so viel verändert, was sozusagen die Anzahl und auch die Größe der Fonds angeht. Der Markt hat sich aber total verändert. Sie haben es ja richtig beschrieben. Die deutsche Wirtschaft struggelt im Moment. Und wir merken das natürlich insofern schon, dass auch die Unternehmen zunehmend Finanzierungen suchen, dass die Banken zurückhaltend sind und Beteiligungskapital angesagt ist. Ich sage immer, wir sind auch nicht mehr die Heuschrecke, wir sind die Freuschrecke geworden. Aber ich glaube, überhaupt ist die Politik und auch die Gesellschaft ein wenig kapitalfreundlicher geworden. Ein wenig, noch nicht zu 100% da, wo ich das ganz gerne hätte. Aber grundsätzlich ist das die Entwicklung, die wir sehen. Was wir natürlich sagen müssen, ist, es gab ja, wenn man so will, im Laufe der letzten 15 Jahre, wenn wir mal meine Amtszeit anschauen, gab es ja verschiedene Entwicklungen. Wir kamen aus der Finanzkrise oder aus zwei Finanzkrisen. Der Markt musste sich erstmal wieder aufstellen. Dann kam Corona, gab es auch also wirklich eine wirkliche Delle, auch bei uns in den Zahlen. Jetzt stehen wir wieder vor neuen Herausforderungen, geopolitisch, aber auch wirtschaftspolitisch. Und was man aber sagen kann, ist, dass sich im Laufe der Zeit unser Markt verdoppelt hat. Also als ich anfing, vor 15 Jahren, hatten wir 7 Milliarden Investitionen in deutsche Unternehmen. Heute haben wir einen Rekordwert mit fast 16 Milliarden im letzten Jahr. Also das sind aktuelle Zahlen. Das heißt, Finanzinvestoren finden in Deutschland statt, in unterschiedlichen Zyklen und auch in unterschiedlichen Schwerpunkten.
Ich glaube, wir müssen wahrscheinlich für weitere Gespräche wirklich teilen zwischen Venture und Private Equity. Ich meine, Private Equity kauft ja Bestehendes und Venture soll ja was Neues finanzieren. Ich weiß es, fangen wir mit Venture vielleicht mal an. Ich habe auch früher schon Gespräche geführt zum Thema, warum die Innovationskraft bei uns in Europa und in Deutschland nicht so hoch ist. Da ging es um das Thema Kosten des Scheiterns, dass man gesagt hat, man hat im Prinzip zu hohe Risiken hier und wenn man dann Mitarbeiter abfinden muss, dauert es länger, kostet mehr als in anderen Ländern. Deshalb gibt es strukturell geringere Renditen bei Venture Capital. Das andere, was ich gehört habe, ist, dass die Firmen zwar vielleicht am Anfang was bekommen von Business Angels und dann gibt es auch welche die Fonds, die einsteigen, aber dass es dann quasi, ich würde sagen, fast so eine Art Turboloch gibt, dass es einen Bereich gibt, ab einer bestimmten Valuation, wo eben die Firmen in Deutschland das Kapital nicht mehr finden. Ist das so oder ist das einfach nur so ein Gerücht?
Nee, das ist so. Also wir sprechen immer vom Tal des Todes. Ich sage immer, wir tun alles dafür, das Kind auf die Welt zu bringen, durch staatliche Förderprogramme, angefangen bei den einzelnen Landesförderbanken bis hin zu verschiedenen auch Krediten und sonst was. Da wird also viel gemacht. Und wenn dann die Unternehmen größer werden, Finanzierungsrunde 2, 3, 4, da wird's eng. Und das sehen wir ja reihenweise. Also die Unternehmen gehen hier an den Start, dann werden sie bis zu einem gewissen Zeitpunkt gut finanziert. Und wenn es dann darum geht, entweder frisches Kapital an Bord zu holen, Exit zu machen, dann macht man das meistens woanders, entweder in den USA oder Asien teilweise auch. Auch der Nahe Osten ist inzwischen mit am Start. Also wir sind ja weltweit, Kapital ist weltweit unterwegs. Und wir können diese großen Finanzierungsrunden oder größeren nicht stemmen. Und das ist ein riesiges Problem. Das führt natürlich zur Abwanderung unserer Unternehmen. Und das ist auch das, was die Politik ja in Teilen erkannt hat. Also als ich anfing vor 15 Jahren, sagte damals Henrik Brandes von Early Bird zum Beispiel zu mir, die KfW ist gar nicht mehr als staatlicher Ankerinvestor in den Fonds an Bord. Jetzt müssten sie dafür sorgen, dass das wieder funktioniert. So, und wir haben dann wirklich sehr lange gebraucht, um nicht zu sagen, also mindestens 7 oder 8 Jahre, um die KfW wieder als Ankerinvestor an Bord zu bekommen. Das ist jetzt der Fall. 10 Milliarden in 10 Jahren haben sie committed und in diesem letzten oder jetzigen Koalitionsvertrag auch noch ein bisschen mehr. Das ist schon mal was. So, und warum ist das wichtig? Das Hauptproblem der Finanzierung liegt in den Fondsgrößen und im Fundraising. Also wenn unsere Venture Capital Fonds Geld einsammeln wollen von institutionellen Investoren, sei es von Versicherern, von Family Offices, von Pensionsfonds und so weiter, dann ist dieses Kapital nicht verfügbar. Und das hat unterschiedliche Gründe, die dazu führen, dass wir bei diesen größeren, sage ich mal, Finanzierungsrunden nicht mithalten können.
Ich kenne die Geschichte, ich glaube, dass sie stimmt und nicht missverstehen, aber ich meine, eigentlich habe ich mir gedacht, kann man einfach ändern. Ich habe immer gehört, Frankreich hat irgendwie so eine Regelung gemacht, die französischen Versicherungen müssen einen bestimmten Prozentsatz da investieren. Müsste man nicht einfach so ein Gesetz machen, keine Ahnung. Also jetzt ist ja so, die Versicherungen, glaube ich, würden gerne vielleicht sogar mehr machen, können es gar nicht machen, weil sie irgendwie gezwungen sind, Staatsanleihen zu kaufen.
Ja, genau. Es gibt zwei Ursachen. Also die eine Ursache, vielfach wird immer gesagt, das liegt an Eigenkapitalhinterlegung, Solvency II und so. Das ist vielleicht ein kleines Problem. Ich glaube, es gibt zwei Kernpunkte. Die Mutter aller Probleme ist die Steuer. Wir haben in Deutschland ein Steuerregime für unsere Investmentfonds. Das ist nicht steuerneutral. Wenn wir also ins europäische Nachbarland schauen, Frankreich haben Sie gerade genannt, aber auch die Niederlande, Großbritannien und so weiter, alles vergleichbare Märkte, Skandinavier auch noch, dann ist es so, für unsere Fonds ist es und auch unsere Investoren ist es immer wichtig, wenn sie Primärinvestoren reinholen, dass sie in vermögensverwaltende Strukturen investieren. Ist jetzt ein sehr technisches Thema, ist aber wichtig, weil die vermögensverwaltenden Strukturen ist ja das Geschäftsmodell, was hinter sozusagen einem Fonds steht, wenn er Rendite erwirtschaften will. So. Wir haben im Moment ein Steuerregime, das ist sehr, sehr alt. Vor 26 Jahren gab es mal ein BMF-Schreiben. Das hat zwar irgendwie den Markt beschrieben und gesagt, ja, da dürfen also die Investoren nicht operativ in die Unternehmen eingreifen, sie dürfen auch nicht beraten und sonst was. Und dann ist es eben vermögensverwaltend und sonst ist es gewerblich. So. Und diese Struktur wird angegriffen, sowohl im Inland als auch im Ausland. Und ich glaube, dass das der Hauptgrund ist, warum wir A, zu wenig inländisches Kapital in die Fonds bekommen und B, zu wenig ausländisches Kapital. Die machen das dann eben eher in Frankreich, eben eher in Großbritannien und so weiter. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt, den wir im Übrigen als Verband auch stark kritisieren. Und wir verstehen es auch gar nicht. Es gibt einzelne Politiker, die haben es verstanden. In der Ampel hatten wir einen Gesetzentwurf am Tag des Scheiterns sozusagen im Bundeskabinett. Es kam nicht mehr durch, weil tatsächlich an dem Tag die Koalition an einem Mittwoch zusammenbrach. Da hätte man angefangen, das zumindest für den deutschen Markt zu reformieren. So, das ist ein großes Problem. Das führt dazu, dass also jeder relevante größere Venture Capital Fonds, der in Deutschland investiert, das über eine Luxemburger Struktur macht. So, kompliziert, kein eigenes Ökosystem. Selbst unsere KfW muss das so machen. Das glaubt man ja gar nicht. Ja, das können Sie mir vielleicht eher erklären, was an dem deutschen Wesen ist.
Die Idiotie deutscher Politik kann ich Ihnen auch nicht erklären. Da muss ich leider sagen, kann ich hier nicht mithelfen. Das ist
so. Das Zweite ist, die konservative Anlagestruktur von Versicherungen und auch Pensionsfonds haben Sie auch richtig beschrieben. Die haben im Wesentlichen sehr stark lange Zeit in Staatsanleihen investiert. Sie haben sich dann ein wenig geöffnet und Teams aufgebaut, die Private Equity gemacht haben, haben auch relativ gute Renditen dort sozusagen erzielt und machen natürlich jetzt Private Equity weiter. Also das Fundraising, sage ich mal, für erfolgreiche Mittelstandsfonds läuft eigentlich viel besser. Ja, sowohl im Inland als im Ausland. Und das ist auch ein Problem, weil das hat mir mal tatsächlich wir haben ja auch die sogenannten LPs, nennen wir die immer, Limited Partners, bei uns sogar im Vorstand vertreten. Und einer der ersten Vorstände sagte zu mir, wenn ich als PE-Manager sozusagen zu einer Versicherung gehe und sage, so und so gut ist das gelaufen, und dann sagt der aber, ja, aber jetzt wollen wir mal irgendwie ein anderes Investment machen und machen das in Venture, dann sagt sein Finanzvorstand, ja, warum denn? Das ist doch gut gelaufen. Man hat eine Exit-Möglichkeit zwischen 5 und 7 Jahren. Wenn man in Venture, Deep Tech und so weiter investiert, dann hat man die doppelte Zeit, ja. Und dann sagt natürlich der Finanzvorstand der Versicherer, ja, aber wir müssen hier treuhänderisch versicherten Gelder vergeben und dann ist ja eigentlich klar, was man macht. Also das ist sozusagen das eine. Das zweite ist, wir haben in den Versicherungen, also zumindest in den mittleren, aber teilweise auch in den Pension Funds, haben wir zu wenig Kompetenz zum Beispiel für Venture Capital, weil die Teams sind auf Private Equity, auf Real Estate, inzwischen auf Private Market, Infrastruktur und so weiter fokussiert. Das können die auch inzwischen sehr gut sogar. Aber Venture ist für die natürlich ein neues Asset. Das stellen die natürlich immer in den eigenen Kontext. Und wenn Sie mich fragen, ich habe unzählige Runden mit Versicherern, mit Family Office und so weiter mitgemacht. Und eigentlich ist das immer so das erste Argument. Und insofern glaube ich, dass die Politik hier die Hebel massiv umdrehen müsste. Sie müsste auf der einen Seite sagen, wir setzen steuerlichen Anreiz, wir nehmen Risiko aus den Profilen raus und aus den Investments, auch als Lenkungswirkung. Und wir versuchen natürlich, diese Steuerneutralität zu erhalten, dass die nicht noch befürchten müssen, dass das Finanzamt zuschlägt. Und wenn Sie sich das alles zusammen anhören, dann muss man sagen, in Frankreich, da hat zum Beispiel Macron und Tibi und wie die alle heißen, haben das ganz anders aufgesetzt. Die haben also genau diese Probleme erkannt und sind deswegen viel, viel stärker darin, Primärinvestoren in Venture-Fonds zu lenken. Und die Fonds haben, siehe da, auch fast eine doppelte Größe und können natürlich dann auch die Finanzierungsrunden mitmachen. Ist auch immer noch nicht optimal, aber jedenfalls besser als bei uns.
Jetzt vielleicht mal auf die Gründer zu kommen. Ich habe mal mit einem Venture Fund gesprochen, der hat gesagt, ja, wir müssen jetzt Büros aufmachen in USA. Da dachte ich, er ist klar, weil er dort auch Firmen sind, wo man sich auch beteiligen kann. Da haben sie gemeint, nee, wir haben aber auch den Punkt, dass viele Gründer in Deutschland, sobald sie sehen, das könnte was werden, schnell noch verlagern in die USA, weil sie zum einen Angst haben vor Wegzugsteuer oder anderen Themen. Also haben wir nicht so ein Thema auch, dass quasi auch für die Gründer es teilweise schon attraktiver ist, ins Ausland zu gehen, weil hier bei uns die Rahmenbedingungen nicht so gut sind?
Also das würde ich nicht überbewerten, ehrlich gestanden. Wenn ich mit Gründerinnen und Gründern spreche, dann habe ich das Gefühl, die sind vielleicht ein bisschen, hoffentlich so wie ich, die auch eine gewisse Heimatverbundenheit haben und so weiter. Und wir haben ja auch hier in Deutschland wirklich ein gutes Gründergeschehen. Im letzten Jahr 23% plus, ja, an Gründungen. Das sind jetzt so die aktuellsten Zahlen, die ich kenne. Ich war jetzt gerade in Nordrhein-Westfalen auf so einer großen Private Equity Konferenz mit immerhin 1000 Personen, davon ungefähr die Hälfte auch Gründerinnen und Gründern. Und da muss man sagen, die sind eigentlich alle total motiviert hier. Wir haben hier ein gutes Umfeld. Deutschland ist beliebt. Und wir haben ja auch viele unternehmerische Anknüpfungspunkte. Hier zu starten, das machen die alle gerne. Ich glaube, sie kommen dann wirklich eher in die Frage Verlagerung, wenn es um die höheren Finanzierungsrunden geht.
Okay, also hier haben wir also quasi dringenden Handlungsbedarf. Wir müssen ein besseres Finanzierungsökosystem schaffen in Deutschland. Und es wäre auch möglich.
Also ich glaube, es wäre möglich. Wir haben ja noch ganz andere Kapitalgeber, die wir praktisch für diesen Venture-Capital-Markt überhaupt gar nicht verfügbar haben. Zum Beispiel Family Offices oder Stiftungen. Stiftungen ist eigentlich fast mein Lieblingsthema geworden. Da haben sie natürlich eine Komplexität, wenn sie sich eine Stiftung anschauen. Die haben meistens einen Stiftungszweck. Wenn die dem Gemeinwohl unterliegen, dann haben sie auch sozusagen, können ihre Gemeinnützigkeit verlieren, wenn sie erstens gegen den Stiftungszweck irgendwas machen und zweitens dann eben auch nicht vermögensverwaltend investieren. Jetzt hat man im letzten Jahr auch das Stiftungswesen in Deutschland verändert. Die sind auch, das wusste ich bis zu dem Zeitpunkt auch nicht, unterliegen alle auch noch irgendwelchen Länderaufsichten. Also to make a long story short, hier haben wir auch noch genügend Kapital, was wir tatsächlich in den Venture-Markt schleusen könnten, wenn wir einfach viel unbürokratischer sind, wenn wir eben diese Steuergeschichten einfacher gestalten würden und wenn wir den Stiftungen auch erlauben, eben mehr in diesem Bereich zu machen. Heißt aber auch, dass die natürlich auch eine Zeit brauchen, weil die haben natürlich genauso wie die Versicherungen und so auch keine Teams, die das können.
Okay, Kompetenz aufbauen und aber gut, der erste Schritt ist immer noch, erstmal zu dürfen und dann es so zu gestalten, dass es attraktiv ist, dass die Stiftung das tun, genauso wie die Versicherung und dass sie dann in die Richtung gehen. Um Venture dazu an der Stelle mal kurz abzuschließen, dann höre ich Ihnen aber zu und sage nach dem Motto, okay, eigentlich sind Sie ganz optimistisch, weil Sie denken, wir haben gute Gründerszene, Stichwort Unternehmertum, was ja ausgerollt wird aus München heraus. Das ist im Prinzip gute Gründerszene und auch prinzipielle Bereitschaft, hier zu bleiben, hier zu gründen und auch zu bleiben, aber eben dieses Tal des Todes eben schließen durch entsprechend bessere finanzielle Rahmenbedingungen. Oder Regulierung und bessere steuerliche und generelle Regulierung.
Ja, also wobei das wirklich der Kern und Knackpunkt ist, ne? Also ich sage immer, wir behandeln Kapital in Deutschland, also wenn Investoren auf den Plan kommen, wie ein Verdachtsfall, ja, und nicht wie ein Willkommensfall. Und das nervt mich schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat sich leider, muss ich sagen, in dieser Bundesregierung wieder nach hinten zurückentwickelt.
Es ist noch schlimmer geworden als unter, ja gut, wir hatten Schäuble, Sie kennen ja einige schon, Schäuble, Scholz, Lindner und jetzt Klingbeil. Also was, Schäuble hätte es eigentlich verstehen müssen, oder nicht?
Naja, wir haben, ehrlich gestanden, ja immer ein Spiel aus Wirtschaftsministerium. Da liegen Teil der Förderprogramme und Finanzministerium. Also für die KfW zum Beispiel sind beide Häuser verantwortlich und es wechselt auch einmal im Jahr immer der Aufsichtsratsvorsitz. Jetzt ist gerade Frau Reiche, nächstes Jahr ist Herr Klingbeil. Also ich sag's mal so, wir hatten dadurch, dass die beiden Häuser, Finanzministerium und Wirtschaftsministerium, in der letzten Legislatur in der Ampel mal die Farbe gewechselt haben, eine gewisse Dynamik drin und die ist nicht zu unterschätzen gewesen. Dass die FDP tatsächlich wirtschaftsliberal dieses Finanzministerium mal etwas durchlüftet hat, was in der Regel strukturkonservativ besetzt war durch eine der beiden Volksparteien, ist hilfreich gewesen. Also, und Christian Lindner kannte bis in Details die Themen zumindest unserer Branche, ich glaube auch von vielen anderen. So, und wenn ich dann nochmal schaue, ich habe zum Beispiel das Privileg gehabt, ich bin unter Altmaier in den Beirat Junge Digitale Wirtschaft berufen worden und durfte dann unter Habeck den Vorsitz sogar übernehmen und habe dann, als er Minister wurde, ich kannte ihn gar nicht, also ich habe ihn da erst kennengelernt, dann eben auch regelmäßig mitbekommen, wie wir mit diesen Themen umgehen. Dieser Beirat war hälftig Finanzierer, hälftig Gründer. Und da hatten wir schon eine gewisse Dynamik. Es sind auch steuerliche Korrekturen vorgenommen worden. Es wurden diese 10 Milliarden weitergeführt. Die waren auch drauf und dran, noch mehr zu machen. Und im Finanzministerium oder auch der Bundeskanzler selber, ich würde jetzt mal sagen, Scholz war kein großer, sag ich mal, Unterstützer von Gründern und Gründerinnen und auch kein von Venture Capitalisten. Aber wir hatten zumindest im Bundeskanzleramt Herrn Kukies. So, und der hat das Thema mit vorangetrieben. Und ich bin jetzt auch nicht der Meinung, dass man im Wirtschaftsministerium jetzt alles vielleicht noch hätte so grün machen müssen, wie es dann war. Aber die eigentliche Sache, die ordnungspolitische Anforderung, das hat man in den beiden Häusern erkannt. Und jetzt haben wir eine neue Regierung und sind wieder, ja, wenn ich es genau nehme, sind wir eigentlich 7 Jahre zurückgefallen.
Oh wow, natürlich. Das ist natürlich ganz übel. Kein gutes Feedback für den amtierenden Finanzminister. Wobei, auch nicht gutes Feedback für die Wirtschaftsministerin. Hätte ich ja gedacht, es wäre besser, ehrlich gesagt.
Ja, die muss ich auch in Schutz nehmen. Das Problem ist ja nur, wenn sie eine Person haben, die will, aber die andere nicht, dann wird's ja problematisch. Und das ist ja das, was sie in allen Bereichen sehen. Ich habe ja mit diesen Instrumenten, die auch auf unsere Branche einzahlen sollen, wir sind ja in allen Bereichen, das bringt uns vielleicht dann auch ein bisschen zu dem Rest, also nicht nur Gründung, sondern auch Mittelstand und Investitionen in Infrastruktur und so weiter. Also unsere Mitglieder sind ja in allen Bereichen unterwegs und stehen auch vor der Tür. Und jetzt muss man aus meiner Sicht die Tür öffnen und muss sozusagen die Hürden abschaffen, um eben Beteiligungskapital für die Wirtschaft, für die Industrie und für die Infrastruktur verfügbar zu machen. Und da geht Frau Reiche voran, das muss man sagen. Im Finanzministerium mache ich mir da ein bisschen Sorge. Und wenn sie alleine wird, sie das nicht schaffen. Das muss man schon gemeinsam machen. Und eigentlich fehlt auch ein bisschen der Sprint aus dem Kanzleramt. Also ich habe bisher zumindest noch nicht erkannt, dass die Themen und Probleme, die wir jetzt mal aufgezählt haben, an der Stelle platziert sind und dass man da vorangeht. Und es ist eigentlich im Moment ungeheuer wichtig, weil wir, glaube ich, wesentlich mehr Kapital in die Unternehmen bringen können, wenn man diese Stellschrauben verändert.
Aber jetzt haben Sie sich gerade erweitert. Wir haben mit Venture angefangen, Private Equity. Also mein Verständnis ist ja, Private Equity kauft ja im Prinzip vorhandene Firmen auf, macht idealerweise operative Verbesserungen, macht unter Umständen, kommt jetzt mit anderen Geschäften zusammen und verkauft dann ein paar Jahren weiter mit Gewinn. So sind wir gesprochen. Jetzt habe ich zwei Dinge darauf. Zum einen hätte ich gesagt, dass ich wollte, naja, eigentlich muss der Markt ja in Deutschland groß sein. Ich meine, gerade wenn wir jetzt im Mittelstand blicken, stehen wir ja vor einer Welle von Nachfolgeproblemen. Also insofern müsste es ja ein großes Angebot geben. Gleichzeitig habe ich aus der Branche auch rausgehört, dass so einige Sektoren, an die wir jetzt denken würden, die es dringend brauchen, gerade im Industriebereich, dass da eher die Finger weggelassen werden. Nach dem Motto, ja, im Industriesektor ist man zurückhaltend, einfach deshalb, weil natürlich die Branche sehr gut erkennt, auf welchen Strukturproblemen das Land steht. Ich meine, wie ist denn da so die Lage? Sie haben vorhin gemeint, Sie haben viel Kapital investiert. Ich glaube, 10 Milliarden war das Stichwort. Aber wie ist denn so die Lage generell? Wie blickt denn die Branche auf den Standort Deutschland? Sanierungsfall oder Chance in der Sanierung? Oder habe ich jetzt wieder mal, wie ich manchmal tue, etwas so schwarz gemalt?
Also ich würde sagen, Chance der Sanierung. Allerdings muss man ja auch immer sagen, das ist so ein bisschen das falsche Volksverständnis. Alle sagen, naja, also wenn ein Investor einsteigt, dann holt es eine Firma aus der Insolvenz. Das ist ja nicht der Fall. Also unsere Investoren sind ja Partner auf Zeit, wenn man eigentlich die Potenziale tatsächlich der Unternehmen erkennt. Und da haben Sie ein wichtiges Thema genannt, das ist Nachfolgeregelungen. Und das kommt ja jetzt erst. Das hat, glaube ich, die Politik überhaupt gar nicht auf der Agenda derzeit, auch weder in den Förderprogrammen noch strukturell in den Mittelstandsprogrammen. Hier arbeiten wir aber mit der KfW zusammen, um das auch ein bisschen zu ändern. Wir sehen jetzt schon das leise Sterben des Mittelstandes aus diesem Grund. Und leises Sterben heißt eben nicht, man geht in die Insolvenz, sondern die Tür wird einfach zugemacht. So. Und Hier haben wir natürlich auch immer noch bei den deutschen Mittelständlern ein Imageproblem, also Angst vor Investoren. Ich kenne das selber aus der eigenen Familie. Also bevor dann der Eigentümer auch die Decke lüftet und sagt, ich lasse einen Investor ran oder verkaufe an einen Investor, ist es eigentlich schwierig, nach wie vor. Das muss man sagen. Also hier braucht man eigentlich sogar kommunikativ noch Unterstützung. Andererseits muss man sagen, wenn man sich in den letzten Jahren die Messe Super Return anschaut, die ja hier in Berlin stattfindet, da kommt die Welt der ganzen Investoren hin und jedes Jahr wird sie größer. Also im letzten Jahr waren es, glaube ich, 5.000, in diesem Jahr 6.000 Investoren aus aller Welt. Und immer wenn unsere Mitglieder von dieser Messe kommen, sagen sie, alle wollen nach Deutschland. Also das ist ja eine sehr gute Nachricht. Jetzt ist die Frage, warum kommen die denn nicht nach Deutschland?
Ich wollte gerade sagen, warum kommen? Das würde mich auch interessieren. Weil ich finde es ja auch total witzig, wie, muss ich schon sagen, dass die Super Return gerade in Berlin stattfindet. Weil ich finde mal, Berlin ist ja wahrscheinlich der Ort, der am weitesten entfernt ist von kapitalistischen Gedanken, Finanzszene. Aber wie gesagt, also die wollen alle, warum kommen sie denn nicht?
Ja, also die großen Häuser, das kann man, glaube ich, inzwischen sagen, wenn sie in Infrastruktur investieren, brauchen sie ja auch Vehikel dafür. Also die können ja jetzt nicht in eine Schule investieren oder in eine Kaserne. Also sie müssen, da sind sie ja auf, wenn man so will, im Begleitprogramm der Politik angewiesen oder der KfW. Und hier sind wir weit davon entfernt, dass wir funktionierende Strukturen auf dieser Ebene haben. Da kann ich jetzt gar nicht so viele Details erzählen, weil ich kenne natürlich schon konkrete Fälle, bei denen ich aber auch nur den Kopf schütteln kann, warum wir auch da die Hebel nicht umlegen. Und wenn Sie sich angucken, wir haben ja jetzt extra auch einen vom Bundeskanzler berufenen Chefinvestoren, Einsammler im Ausland. Also ich spreche von Herrn Blessing, mhm, der gemeinsam mit Frau Reiche zusammen eine Equity Story für die Welt entwickelt hat. Nur wenn man sich das natürlich anschaut, dann muss man sagen, es ist im Prinzip gut gemeint, aber es ist so aufgesetzt, dass eben die Vehikel fehlen, um diese großen Tickets, die die Investoren machen wollten und wollen, auch tatsächlich nach Deutschland bekommt. Also das ist ein strukturelles Problem und da muss aus meiner Sicht die Bundesregierung mit der KfW zusammen dran arbeiten, diesen Investoren auch eine Heimat zu geben und die Rahmenbedingungen dafür eben auch zu ändern. Und das muss aus meiner Sicht auch ganz schnell gehen. Ja, da können wir jetzt nicht wie bei den Gründerinnen und Gründern 7 Jahre auf einen Zukunftsfonds warten. Ja, jetzt sind die, also bei Venture haben wir das wirklich durch. Also wenn ich das mir in der Zeitachse angucke, haben wir 7 Jahre gebraucht, die KfW Capital auf die Beine zu stellen. Und die sind auch im Einsammeln von Kapital deutlich langsamer, als es ein klassischer Venture-Fonds ist. Wenn es dann klappt, ist es richtig gut. Ja, aber wir haben eben sehen in anderen europäischen Ländern, dass das eben wesentlich besser geht. So. Also da fehlt uns der Markt und die Expertise, dass wir das auch vernünftig abholen. Das Zweite ist, glaube ich, dass es auch keine Antwort darauf gibt im Moment, zumindest da sehe ich eine Unsicherheit. Wie gehen wir denn mit großen Häusern um, die einen amerikanischen Background haben? Wie gehen wir mit chinesischen Investoren um? Kritische Infrastruktur ist so ein Stichwort, ja. Also wir sind überhaupt nicht aufgestellt in der Frage, wen stellt man denn möglicherweise daneben, wenn man solche Projekte machen will. Also braucht alles Antworten im Defense-Bereich. Jetzt sagen ja alle, Defense brauchen wir. So, jetzt sagt Herr Pistorius, wir brauchen dringend private Investoren. Schafft keiner vom Startup bis zum Mittelstandsunternehmen diese Defense-Anforderungen zu erfüllen. Also wir können ja nicht alles mit Rheinmetall machen. Und wir sehen das ja inzwischen auch, wer die Investoren sind für den Defense-Bereich. Ein Markt, der aus dem Boden gestampft wird gerade. Und auch da sind die ganzen Modalitäten, die dazu führen, Investoren hierher zu locken, da sind wir viel zu langsam, weil wir als Staat überbürokratisiert sind. Ausschreibungsverfahren ist das Stichwort. Beteiligung von Investoren an Ausschreibungen der Bundesregierung, ja. Ich meine, da kann man ein Lied von singen. Im Startup-Bereich ganz schwierig, weil die Anforderungen, die man für Ausschreibungen hat, kann kein einziges Startup wirklich lösen. Hier brauchen wir Sprintprogramme. Und im Mittelstand sieht's auch nicht anders aus. Also, das ist fast wie so ein Haustürgeschäft, was da abläuft, ja. Also, es gibt viel Kapital, aber wir sind also mitten in einem Umsetzungsdefizit.
Ja, ich finde es total faszinierend, weil ich denke mir so, also Sie sagen, im Bereich Venture mit dem neuen Finanzminister oder mit dem aktuellen Finanzminister 7 Jahre zurückgeworfen. Wir haben hier es zu tun mit Defense-Sektor, der aufgebaut werden soll. Und ich habe mitbekommen, da gab es ja Diskussionen zum Thema Drohnenlieferanten. Ich glaube, in einer Firma hat Herr Thiel irgendwie einen Mini-Anteil. Da hat die Politik sich aufgeregt. Um Gottes Willen, da ist Herr Thiel beteiligt. Ich meine, auf dem Level, wenn es immer so ist, dass man immer das dann geguckt wird, oh, wer ist jetzt da investiert? Und vielleicht hat der Stelter auch einen Anteil. Das machen wir jetzt aber auf gar keinen Fall, weil der Stelter diesen blöden Projekt. Ich meine, das kann es ja nicht sein. Ich meine, ja, die Bundeswehr könnte ja einen Markt schaffen eigentlich. Sie könnte ja einen Markt schaffen. Sie könnte ja auch sagen, okay, wir beauftragen im bestimmten Volumen auch eben diese Startups. Aber wir wissen nicht, welches davon jetzt überlebt. Aber wir machen das einfach vom Ökosystem her. Könnte man ja machen. Aber dann haben wir noch ein weiteres Ministerium. Da haben wir nicht nur das Wirtschafts- und Finanzministerium, sondern das Verteidigungsministerium dabei. Nur ich höre mir einfach an, denke mir immer so, es ist eigentlich nicht so kompliziert. Also ich meine, sie gehen aber ein und aus. Sie sind ja viel mehr bei den Akteuren. Ich meine, verstehen die das nicht oder sind die so ideologisch gefangen?
Nee, ich glaube, also ich will da gar nicht Herrn Klingbeil zu nahe treten. Also ich glaube, die Absicht,
dass er... Das dürfen Sie ruhig machen, wenn es mir also auf
dass er es, glaube ich, voranbringen will, die würde ich ihm schon unterstellen. Also ich glaube, es ist einfach eine Prioritätensetzung. Also ich habe so meine eigene Meinung über die Frage, wie wir überhaupt in der Republik gerade versuchen, Reformen umzusetzen. Die gelingen ja nur in kleinen Schritten. Das, was wir bei uns im Markt sehen, sehen wir in allen Bereichen. Und ich glaube, es hat sehr stark damit was zu tun, dass die Politik sich eben aus ihren Fesseln nicht lösen kann. Wenn man sich mit Herrn Wildberger unterhält, der bringt das sehr schön auf den Punkt. Der sagt, also wir sind verknotet und wir müssen Knoten für Knoten für Knoten lösen. Das kostet Zeit und das kostet unglaublich viel Kraft. Und diese Kraft muss die Politik aufwenden. Und wenn man dann schaut, in welchem Dilemma die sich gerade bewegen, nämlich, dass man sich eigentlich, also diese Schwarzbrotarbeit nicht macht, also weil man keine großen Erfolge ins Erwartungsmanagement geben kann, dann macht man es erst gar nicht. Also dann kümmert man sich erstmal wieder darum, ob man die Brandmauer oder irgendwelche Personalien verrücken muss, damit die AfD dann nicht stärker wird. Also ich finde, da sind wir jetzt an so einen Punkt gekommen, bei dem wir merken, dass die eigentliche Arbeit, die jetzt vonnöten wären, ich sage auch gerne mal, wir bräuchten eigentlich jetzt eine Expertenregierung, die von diesen, sage ich mal, Wahlerfolgen nicht so stark abhängig ist und einfach mal machen kann und nicht fürchten muss, dass sie wiedergewählt wird. Davon sind wir halt entfernt. Und ich glaube, es wird jetzt sogar noch schlimmer werden in diesem Jahr. Das braucht man auch keinen Hochschulabschluss dafür, wenn in den einzelnen Bundesländern die Wahlen nochmal in eine ganz andere Richtung kippen und die Volksparteien, die nun beide oder die einzigen Volksparteien, muss man ja schon fast sagen, beide so stark in den Umfragen verlieren, dass sie um ihre Existenz kämpfen müssen, dann kümmern die sich natürlich am allerwenigsten darum, ob wir jetzt mehr Kapital nach Deutschland bekommen oder nicht. Oder ob die Reformen nach vorne gehen. Und man ist da sehr zögerlich unterwegs und wir brauchen also aus meiner Sicht dringend, wir brauchen auf der einen Seite politisch mehr Gelassenheit und man muss eben auch sich mal die Zeit nehmen, die Dinge umzusetzen. Ist auch ein Thema, wir merken hier, weil Sie sagen, ich gehe ein und aus in der Politik, stimmt vielleicht ein bisschen. Ich merke halt, dass wir auch in einer gehetzten Republik unterwegs sind. Ich war ja vor 25 Jahren mal selber Teil einer Bundesregierung in zwei Ministerien, einmal als Kommunikationschefin eines Bundesministers. Der hat zu mir immer gesagt, wir machen nicht mehr als 3 bis 4 Termine pro Tag. Den Rest brauche ich dazu, um die Dinge, die wir machen müssen, umzusetzen und in Rücksprachen und inhaltlich zu erschließen. Wenn Sie heute auf einen Bundesminister treffen, hat er 7 bis 10 Termine pro Tag. Also ich weiß gar nicht mehr, wie die das überhaupt schaffen. Und ich glaube, da wird eine falsche Priorität gesetzt. Und das wird natürlich durch so einen Katalysator der sozialen Medien noch verstärkt.
Frau Hinrichs, Sie gehen zwar ein und aus bei der Politik. Jetzt weiß ich, der Podcast wird auch in der Politik gehört. Vielleicht nicht immer von denen, die es eigentlich hören müssten. Also, unser Podcast, unser Gespräch wird jetzt gehört. Wir haben verstanden, Deutschland braucht dringend mehr neue Firmen. Wir brauchen also mehr Venture. Wir brauchen gleichzeitig unsere bestehenden Firmen Kapital mit Blick auf Nachfolgeregelung, mit Blick auf Herausforderungen von technologischen Umbrüchen, Wettbewerb etc. etc. Also, Frau Reiche, Herr Merz und Herr Klingbeil laden uns ein. Also Sie ein und ich darf mitkommen nach dem Motto, lernst du mal was? Und ich sage immer so, dann darf ich den Kaffee servieren und so weiter. Was sind die 5 Forderungen, mit denen wir wieder hingehen? Was sagen wir denen? Pass mal auf, das müsst ihr jetzt als Nächste. Das sind die 5 Dinge hier einfach unterschreiben, machen, morgen als Gesetz einbringen. Was sind die 5 Forderungen? Oder 6, 7, wie wir sie haben, aber ich dachte mir, die fokussierten.
Ich glaube, man braucht gar nicht so viel machen. Also ich glaube, erstmal muss man den Leitsatz umsetzen, wer Wachstum will, wer Wirtschaft will, muss Investitionen belohnen. Und wenn man das runterdekliniert, dann heißt es, dass man auf der einen Seite die steuerlichen Hausaufgaben machen muss und Anreize setzen muss. Wir können ja nicht, der Staat ist kein besserer Unternehmer und auch kein besserer Investor. Also müssen wir es denjenigen überlassen, die es können. Und da gibt es, das möchte ich jetzt nicht ausführen, weil es, glaube ich, zu kleinteilig ist, aber 3, 4, sage ich mal, Dinge im Steuerrecht, und dann hätte man einen Haken hinter dem Thema.
Aber übrigens, sagen Sie ruhig die Dinge. Das können wir schon machen.
Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel, vielleicht wird das daran deutlich. Als wir angefangen haben, die KfW Capital aufzubauen, wir, damit meine ich jetzt nicht wir als Branche, sondern tatsächlich die Bundesregierung, war die Idee sehr gut. Wir hatten aber ein Beispiel, wo es aus meiner Sicht, zumindest wenn es um privates Kapital und auch die Frage Mobilisierung von den Primärinvestoren, schon mal gut gelaufen war, und zwar in Dänemark. Die Dänen haben auch ein strukturelles Problem gehabt im Bereich Gründung und Gründer und Venture Capital. Und dann haben die gesagt, okay, also wir machen das so, wir werden ein Dachfondsmodell an den Markt bringen mit der dänischen KfW zusammen, die es Wakes fanden. Und da sagen wir, sammeln wir sozusagen oder wir kuratieren diesen Fonds, diesen Dachfonds, der dann in die einzelnen Venture Capital Fonds und Private Equity Fonds investiert. Den kuratieren wir und wir machen Folgendes. Wir nehmen ein Stück des Risikos raus, weil wir als staatlicher Anker mit reingehen. Und wir sagen, aus dem Fonds heraus müssen 20% Venture Capital gemacht werden und 80% darf Private Equity gemacht werden. Und diese Mischung aus dieser, sage ich mal, Aufteilung plus ein bisschen Risiko rausnehmen hat dazu geführt, dass alle institutionellen Investoren gesagt haben, da sind wir dabei. Und somit haben die jetzt inzwischen in der 3. oder 4. Fondsgeneration das Venture-Capital-Problem in Dänemark gelöst und haben gleichzeitig auch noch Private Equity mit angereizt.
Ja, cool.
Jetzt haben wir gesagt, warum macht ihr es in Deutschland nicht auch so? Ist doch eine gute Idee. Wir haben auch eine KfW und so weiter. Dann hat man uns in Deutschland gesagt, das ist nicht beihilferechtskonform. Dann habe ich gesagt, ja, aber in Europa wird doch Dänemark erstens nicht als Bananenrepublik gesehen und zweitens hat man es da doch durchgehen lassen. Die haben ja kein Beihilfeverfahren bekommen. Ja, das sind halt die Dänen, bei uns guckt man genauer hin. So kleinteilig sind wir unterwegs. Und ich glaube, das meine ich damit, wer Wachstum will, muss Investitionen belohnen. Wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Also wir müssen diese Sachen lösen. Die Mutter aller Probleme, Steuer. Also Punkt 1. Punkt 2 ist, wir brauchen eine Story und eine Vision für das Land. Wir haben, das haben wir am Anfang besprochen, wir haben wirklich gute Ausgangsvoraussetzungen. Wir haben einen sehr guten Mittelstand. Wir haben eigentlich tolle Voraussetzungen auch für Lebensqualität. Sie sagten, warum kommen die ganzen Investoren nach Berlin? Ja, weil es hier eigentlich auch ganz cool ist. Also jedenfalls finde ich ein bisschen cooler als in Frankfurt, wo die ganzen Finanztürme stehen. Also die finden das hier in dieser Woche in Berlin alle schon ziemlich gut, weil sie nämlich auch mal ins Tacheles oder woanders hingehen können. So, ne? Also wir haben hier eigentlich in Deutschland und überall, wo man hinguckt, jedes Bundesland hat eine andere Struktur, haben wir eben sozusagen eine unternehmerische Story. Aber wir haben keine wirtschaftliche Vision. So, also muss doch hier der Bundeskanzler mit seinem Team diese Vision, diese Story aufbauen und nach vorne bringen. Also das ist eine kommunikative Aufgabe. Aber in der Kommunikation haben sie es ja nicht so richtig miteinander. Dritter Punkt ist, Vehikel schaffen für ausländische Investoren. Die stehen vor der Tür, wissen aber gar nicht, worin sie investieren sollen. Also sie wollen Infrastruktur machen, wollen Kasernen sanieren, wollen Schulen sanieren, Bahngleise, weiß ich nicht, alles Mögliche. Wir haben aber keine Private Partnership Programme hinreichend für diese großen Tickets. So. Also es sind schon mal 3 Punkte, da könnten die sagen, wenn wir da einen Haken hintermachen, dann würde es in Deutschland wesentlich besser aussehen. So, und als Viertes muss man natürlich einfach sagen, wenn wir die Wirtschaft nicht wieder flott kriegen und die Themen, die natürlich noch auf der unternehmerischen Seite liegen, nicht verändern, dann wären wir auch als Finanzinvestoren, wenn das Land hier weiter sozusagen in den Abstieg reingeht, kein Wachstum. Wir haben seit neun Jahren kein Wachstum. Und das kleine bisschen strukturelle Wachstum, was wir jetzt haben, kommt aus dem Sondervermögen. Dann werden wir hier auch kein attraktives Land sein. Also wenn Sie in die Nachbarländer gucken, nach Polen, Italien, die steuerlichen Hebel umgelegt haben, die aus meiner Sicht unternehmerisch die Unternehmen nahezu anziehen, dann muss man sich nicht wundern, dann würde ich ja als Investor auch nach Polen oder nach Mailand gehen. Also wir müssen die Attraktivität auch für die Unternehmen hier wieder herstellen, weil sonst wird auch unsere Industrie, die robust ist, aber auch weggehen oder gar nicht erst kommen.
Da bin ich natürlich ganz mit in einer Meinung. Ich glaube, die Rahmenbedingungen sind entscheidend. Aber ich finde es ja, eigentlich ganz gut, weil Sie gesagt haben, eigentlich könnten wir das Problem lösen. Wissen Sie, Sie hätten ja auch sagen können, Herr Stelter, das Tal des Todes wird es ewig geben, können wir nichts machen. Oder Sie hätten auch sagen können, die Investoren machen großen Bogen rum in Deutschland. Sie sagen jetzt im Prinzip, verdammt nochmal, wir müssen Hausaufgaben machen. Und dann können wir aber eigentlich auch Kapital anziehen und halten und können auch hier wieder neue Dinge groß machen. Das ist ja, was Sie im Prinzip sagen.
Ja, das sage ich. Und Sie haben vorhin zum Beispiel angefangen und haben gesagt, ja, brauchen wir hier so eine Kultur des Scheiterns, ja? Und dieser Ausdruck nervt mich richtig, sage ich Ihnen ganz offen. Wir brauchen keine Kultur des Scheiterns. Ich glaube, es ist auch der größte Unsinn, dass man immer sagt, ja, man muss den Gründern auch mal zubilligen, dass sie scheitern dürfen. Natürlich kann ein Gründer auch, also kann ein Unternehmen nicht hinreichend Kapital bekommen oder es war die falsche Idee oder irgendwas. Das passiert. Aber wenn wir von vornherein mit einer Kultur des Scheiterns anfangen, dann kommen wir nicht weiter. Also wir brauchen eigentlich eine Kultur der Erfolge. Und ich glaube, dass wir Deutschland nicht schlecht reden dürfen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass andere stärker an uns glauben als wir selber, also in der Kommunikation. Und darum finde ich diesen Punkt mindestens genauso wichtig. Ja, diese Vision, diese Idee von einer deutschen Wirtschaft. Es gab eigentlich mal diese geniale Idee Deutschland, Land der Ideen. Ja, das war eine ziemlich gute Marketingkampagne. Da stand hier vom Deutschen Bundestag, hatten sie eine große Spalttablette, also diese Kopfschmerztablette aufgebaut. Und das war unter diesem Land der Ideen. Also die Erfolge, die wir haben, zu zeigen. Wir haben es bei Corona gemerkt, der Impfstoff ist in Deutschland entwickelt worden. Das Unternehmen ist inzwischen in den USA. Sowas darf ja eigentlich nicht passieren. Ja, die Gründer, sie haben alles Bundesverdienstkreuz bekommen und jetzt wird der Impfstoff in den USA weiterentwickelt. Ja, also ich will damit nur sagen, es gibt hier ganz viel Gutes und man muss drüber reden und man muss es tun.
Definitiv. Vielleicht nur ganz kurz zur Erklärung. Ich habe nicht gesagt kulturisch, ich habe gesagt Kosten des Scheiterns. Da ging es um Sanierungskosten für den Fall, dass das nicht gut funktioniert. Kann ich hier auch mal linken zu dem Podcast, weil das war wirklich so die Frage. Natürlich brauchen wir ein bisschen Flexibilität am Arbeitsmarkt. Das war ein Stichwort, dass man eben in der Lage ist, gerade bei gut bezahlten Menschen vielleicht die Kündigungsschutz und Ähnliches zu lockern, um quasi auf diese Art und Weise die Anpassung an sich verändernde Tendenzen zu verstärken. Ansonsten bin ich mit einer Meinung, wir sollten nicht an Scheitern denken, wir sollten daran denken, wie wir die Zukunft gewinnen. Das ist, glaube ich, das Thema.
Ich habe mich sogar über meinen alten Arbeitgeber, das ZDF, geärgert. Die machen jetzt eine Startup-Sendung, irgendwie, da geht's nur um Scheitern. Die Story an sich wendet sich natürlich dann und die Autoren sagen auch, nee, also eigentlich muss man doch Verständnis dafür haben, dass das Scheitern einen auch wieder neu auf die Beine stellt. Aber ganz ehrlich, das ist in Deutschland gar nicht das Problem. Wir haben zum Beispiel, um Ihnen vielleicht nochmal eine Zahl an die Hand zu geben, wir haben mal ausgerechnet, ob es so zu 100% stimmt, weiß ich nicht. Aber auf eine Finanzierung Venture Capital kommen 1000 Finanzierungsanfragen. Das heißt 1000 gute Ideen, die gerne umgesetzt werden wollen. Und ich merke, wir haben ja noch ein übrigens viertes Ministerium mit an Bord, worüber wir gar nicht gesprochen haben. Das ist das Forschungsministerium. Wir geben unglaublich Geld für Grundlagenforschung aus und wir schaffen es nicht, diese auszugründen. Ja, und ich glaube, dass es nicht gut ist, dass zu einer Hauptsendezeit in einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk dann eine ganze Doku nur über Scheitern läuft. Ja, nein, bitte mach doch mal eine Doku darüber, wie erfolgreich sozusagen auch Gründerinnen und Gründer sein können. Und das finde ich ja dann, also dass das zum Beispiel ein privater Sender geschafft hat, Vox, Höhle der Löwen, das auch noch mit Millionen Zuschauern angeguckt wird, die machen es ja ein bisschen vor. Ja, wer hätte denn jemals gedacht, dass das irgendwie ein Stoff ist für ein Millionenpublikum? Und darum glaube ich auch am Ende, dass unsere Story gar nicht so abwegig ist.
Ja,
aber
Sie haben ja also vollkommen recht. Ich meine, wenn Sie schauen, der, ich glaube, Deutschlandfunk macht einen Wirtschaftspodcast, der heißt, glaube ich, Crashkurs oder so ähnlich, also auch wieder Crash. Und die Zeit macht einen, irgendwie ist das eine Blase oder was? Also es wird immer nur so das Negative eigentlich im Vordergrund gestellt. Und ansonsten natürlich, wenn immer Wirtschaft veracht, immer gleichgesetzt wird mit Börsenkursen, das ist natürlich auch ein bisschen zu kurz gesprochen. Da bin ich voll und ganz bei Ihnen. Was das Forschungsministerium betrifft, vielleicht noch ein Gedanken dazu. Sie haben vollkommen recht, Sie haben tolle Grundlagenforschung vor, da fördern wir auch. Ich habe mal gehört von jemandem, der gesagt hat, dem Motto, naja, die Institutsleiter werden gelobt, wenn sie viel Gelder einwerben. Das wäre das Kriterium. Und ich glaube, eigentlich das richtige Kriterium sollte sein, wie viele Ausgründungen gab es eigentlich aus deinem Institut in den letzten 3 Jahren? Das sollte eigentlich der Erfolgsmaßstab sein. Und ich glaube, Verena Pauster war mal, wir haben gesprochen mit ihr und hat sie erzählt, ja, ich glaube, dieses Marvel, also nicht Marvel Fusion, sondern eins dieser Kernfusions-Startups, das wäre die erste Ausgründung aus einem Max-Planck-Institut seit 60 Jahren gewesen. Ich glaube, das ist natürlich auch ein Problem. Wir müssen einfach sagen, liebe Freunde, Fraunhofer, ihr werdet daran gemessen, wie viel Startups ihr produziert und nicht wie viel Gelder ihr von Siemens oder Bosch eingeworben habt.
Ja, es ist ja noch viel schlimmer. Also ich war, einige Jahre war ich in diesem Exist-Programm in der Jury. Und dieses Exist-Programm der Bundesregierung prämiert Hochschulen, die sozusagen besonders innovativ im Bereich Entrepreneurship sind. So. Und da haben sich immer die einzelnen Hochschulen haben dort gepitcht. Und ich kann Ihnen sagen, ein Beispiel einer Hochschule, da habe ich gefragt, ja, die haben einen großen Industriestandort daneben, Automobil. Da habe ich gesagt, ja, wie viele Ausgründungen hattet ihr denn jetzt in den letzten 10 Jahren? Da sagten die 3. Und da habe ich gesagt, wie kann denn das sein? Also technische Uni, ja. Ihr habt einen großen Automobilstandort daneben. Normalerweise hätte ich gesagt, müsste ja diese Hochschule fast nur für die arbeiten, ja. Also, und da müsste es doch einen Schulterschluss geben. Und da haben die zu mir gesagt, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Also wir wollen uns da von der Industrie nicht abhängig machen. Also es war im Prinzip das, was ich sage, was wir auch erleben. Kapital ist ein Verdachtsfall. Da ist die Ausgründung ein Verdachtsfall, ja. Und die Professoren haben überhaupt gar kein Interesse und auch gar keinen Nutzen davon, wenn sie Firmen ausgründen. Und da müssen wir einen Mentalitätswechsel auch hinbekommen. Es gehört auch zur Story dazu. Eigentlich müssen wir brauchen eigentlich ein durchweg Belohnungssystem in den verschiedenen Bereichen, die sozusagen die Dynamik, die wir in der Wirtschaft brauchen, unterstützen.
Frau Hinrichs, machen Sie es ja schon 15 Jahre. Mhm. Ich meine, wenn Sie noch weitere 15 Jahre, ich meine, Sie machen es, ich frage jetzt nicht, ob Sie optimistisch sind, weil dann, Sie können ja nicht Nein sagen, weil sonst würden Sie ja nicht mehr machen. Das wäre total frustrierend, wenn man was macht. In 15 Jahren, wo stehen wir dann?
Ja, ich hoffe zumindest da, dass wir hier die Nachfolgeregelungen für den Mittelstand gestemmt haben und dass wir Unternehmen, die wir alle kennen, auch noch sehen. Sie hatten die Heuschreckendebatte angesprochen. Das Unternehmen Grohe war damals übrigens von Herrn Müntefering benannt worden. Das ist ein Unternehmen, was wir alle noch sehen. Also wir können eigentlich froh sein, dass Private Equity da reingegangen ist. Also ich hoffe, dass wir in 15 Jahren den Hebel umgelegt haben, dass wir in Deutschland ein Land haben, in dem auch gerne noch alle arbeiten wollen und eine Willkommenskultur haben, dass wir keine politischen Fliehkräfte haben, die das uns aus dem Rennen schaukeln. Und ich bin und bleibe auch optimistisch, nicht nur, weil ich es für die Branche sein muss, sondern weil ich es, glaube ich, ich bin jetzt seit 27 Jahren in Berlin und das ist jetzt meine 7. Bundesregierung, die ich sehe. Dann muss man natürlich sagen, ich würde sagen, es war keine so schwierig wie diese aus diesen 7 Bundesregierungen. Aber jeder hatte ihre Herausforderungen, die sie auch gemeistert hat. Und ich will den Glauben an die Politik nicht so ganz verloren haben, dass auch unsere Politiker der Mitte das hinkriegen.
Frau Hinrichs, bevor ich jetzt das irgendwie negativ durchwässer, würde ich sagen, machen wir hier einen Schlussstrich. Danke herzlich für Ihre Ausführungen, Ihre Zeit. Und in der Tat, ich bin bei Ihnen. Ich glaube, es gibt große Chancen. Wir sollten sie nutzen für den Standort Deutschland. Das ist sicherlich nicht die Lösung für alle Probleme, aber es wäre ein wichtiger Beitrag zur Lösung der Probleme. Also vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Ja, gerne. Und machen Sie doch die Einladung, Frau Reiche. den Bundeskanzler, den Finanzminister und wir beide. Ich wäre dabei.
Ich wäre auch dabei. Also wie gesagt, Herr Kanzler, Herr Finanzminister, Frau Ministerin, wenn Sie es gehört haben, Sie kennen unsere Kontaktdaten, wir freuen uns, wir kommen gern vorbei.
Genau. Vielen Dank.
Soweit mein Gespräch mit Ulrike Hinrichs. Wir wissen, um was es geht. Wir brauchen eine Reform der Steuer. Stichwort Gewerbesteuer auf Venture Capital Fonds. Zweitens, wir müssen es den Versicherern erleichtern, in Venture Capital, in Startups zu investieren. Ich denke, man soll durchaus hier Solvency II die Anforderungen an Versicherungen reformieren. Der Koalitionsvertrag 2025 hat eine Novelle versprochen, die bisher aber nicht umgesetzt wurde. Der dritte Hebel, auch das fand ich interessant, ist das Stiftungsrecht. Bayern hat im Juli 2025 den Weg freigemacht für Stiftungsinvestments in Venture Funds. Das sollten die anderen Bundesländer sehr schnell entsprechend kopieren. Im siebten Jahr der ökonomischen Stagnation und angesichts der vielen Reformbaustellen, vor denen Deutschland steht, sollte man ja eigentlich meinen, dass eine Reform, die nichts kostet und keine verteilungspolitischen Debatten auslösen muss, problemlos umgesetzt wird. Schafft es die Politik also nicht, wenigstens hier rasch zu handeln, erbringt sie den überdeutlichen Beweis, dass sie sich völlig von den ökonomischen Realitäten im Land abgekoppelt hat. Deshalb ist es richtig, Frau Reiche nochmal zum Abschluss des Podcasts zu Wort kommen zu lassen.
Meine Damen und Herren, wir stehen an einer Weggabelung. 2026 kann auch ein Jahr werden, in dem wir entscheiden, ob wir unsere technologische Zukunft mit unseren eigenen Bedingungen gestalten oder ob andere sie für uns definieren. Wir haben alle Rohstoffe. Wir haben Talent. Wir haben Technologie. Wir haben Kapital. Wir haben einen sicheren Rechtsrahmen. Wir haben unternehmerischen Mut in diesem Land. Ich lade Sie herzlich ein, machen Sie ruhig der Regierung weiter Druck, aber helfen Sie, eine echte Gründerzeit in Deutschland loszueisen, zu induzieren, damit wir vielleicht auf der Super Return 2027 sagen können, das war nicht ein Weiter-so, es war ein Aufbruch in eine Gründerzeit, die wir dringend für unser Land brauchen.
Bleibt mir, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich auf Fragen, Feedback, Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Mittwoch zur neuen Ausgabe von BTO Refresh und am kommenden Sonntag zur neuen Ausgabe von BTO. Bis dahin alles Gute, Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.